Servus zusammen. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, den wir sehr schätzen, eine kleine Story vom vergangenen Samstag. Die liegt mir auf dem Herzen, die müssen wir einfach erzählen. Wir waren, also Jens und ich, waren zusammen bei den Big Reds beim Neujahrsfest. Wir sind da reingelaufen, dann standen da, wie viele Preise? 200?
200 Preise, 800 Lose.
200 Preise, 800 Lose. Und der Jens läuft rein, sieht einen Paulaner Liegestuhl und sagt, den will ich heute haben.
Den brauche ich.
Den brauche ich unbedingt für meinen Balkon. Wir ziehen Lose. Das erste Los, das wir aufmachen, Nummer 2, der Liegestuhl von Paulaner. Jens?
Super Wochenende, oder?
Super. Überragend. Also das war echt mein Highlight dieses Wochenendes. Nächsten Tag schickt er mir natürlich ein Bild auf seinem Balkon, im Stuhl, im Liegestuhl, mit Kaffee, in der Sonne. Also es war echt ein gutes Wochenende, obwohl du gar nicht auf Skiern standest.
Stimmt, aber das war echt gut. Das hat mir sehr gut gefallen, Steffen. Ich meine, du warst ja eigentlich die Glücksfee. Ich habe ja einmal reingegriffen, auf den Tisch geschmissen und du hast...
Das erste Los.
Die zwei. Und dann, aber ich musste dann auch einen Mitgliedsantrag ausfüllen bei den Big Reds. Ich bin jetzt stolzes Mitglied der Big Reds, habe auch die Karte schon bekommen, T-Shirt, Pin.
Nice.
Ja, weil man kann ja nicht hingehen und dann den einfach...
Das heißt aber, als
die Gewinne abzocken.
Als neues Mitglied musst du jetzt auch mal die Trommel hier bedienen.
Auf jeden Fall.
Also, sind wir gespannt.
Zauber.
So, jetzt aber zu den wichtigen Sachen im Leben. Unser heutiger Gast. Ich mache ein kleines Quiz für euch. Er ist gebürtiger Heidelberger. Wie Paul. Paul ist, glaube ich, auch Heidelberger.
Schöne Stadt.
Hat 61 Länderspiele gespielt für Deutschland. Hat für Frankfurt gespielt unter Gordon Herbert. Dann 4 Jahre das Bayern-Trikot getragen, 57 Mal in der Euroleague gespielt. Jetzt muss ich hier gucken. 149 Mal in der BBL, im Schnitt 10,3 Punkte. Mit Bayern das Double geholt, 2018. Die Meisterschaft als Finals-MVP abgeschlossen. 2019 Titel verteidigt mit Bayern. Olympische Spiele gespielt? Wahnsinn. Fenerbahce gespielt, jetzt wird es aber ziemlich einfach. Danilo, servus. War das alles so richtig?
Also ich weiß jetzt nicht genau die Statistiken und Spielanzahl, aber sonst die Stationen haben immerhin gestimmt.
Ja. Ja, das hört sich gut an. Schön, dass du hier bist. Das freut uns riesig. Du hast ja ein bisschen mehr Zeit leider, aber darauf kommen wir gleich mal zurück. Du hast eine OP gehabt. Eine Knorpeltransplantation. Bist seit wie vielen Tagen auf Krücken? Zählst du die Tage eigentlich noch?
Ich zähle die Tage, bis es vorbei ist. Sind jetzt noch 4 Tage, dann bin ich es endlich los und dann insgesamt 8 Wochen auf Krücken gewesen. Wow. Also ich kann es nicht mehr abwarten, bis ich die Dinger in die Ecke stellen kann.
Das heißt ja, wenn man so Krücken hat, ist ja nicht nur anstrengend so für das andere Bein quasi, aber für die Hände glaube ich auch. Gell,
dass, ja, das ist bei mir ist dann kurz vor Weihnachten, wo ich dann in der Stadt unterwegs war und noch versucht habe, Geschenke kurzfristig zu besorgen. Bisschen übertrieben und dann sind mir 3 Finger. Also ich spüre jetzt irgendwie so seit 3-4 Wochen 3 Finger nicht mehr. Dieser klassische, diese mit den Krücken gehen verbunden ist. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das kommt wieder, wenn sie wegstehen.
Gestern standest du an der Seitenlinie als Coach. Werden wir später auch noch darüber sprechen. Extra Belastung fürs Knie?
Ja, aber ein bisschen, ich habe es abends dann schon gemerkt, bisschen vielleicht zu viel ohne Krücken auch gestanden oder mal den einen oder anderen Schritt ohne gemacht. Aber alles im Rahmen, also passt schon.
Ja, wenn da Emotionen und so im Spiel, weißt du, als Coach ist man ja eh immer dabei. Nein, und dann vergisst man auch gern mal die Krücken.
Der hat unsere Jugend abgezockt, mit 21 Punkten zur Halbzeit geführt.
Nein. Sensationeller Trainer, dieser Danilo. aber du hast lange mit Knieschmerzen gekämpft, in Istanbul vor allem. Ist es richtig, dass du mit Fenerbahce hier in München gespielt hast und das war dein letztes Spiel oder hast du,
kannst du dich nicht erinnern? Nee, das nicht. Es ist kurz vor dem Spiel hier passiert, dass ich den Zusammenprall im Training hatte und es ist erstmal nicht davon ausgegangen, dass es so schlimm war, weil ich das auch schon mal in der Vergangenheit hatte, aber dann die Schmerzen auch weggegangen sind, aber nach dem Zusammenprall sind tatsächlich die Schmerzen einfach nicht weggegangen und alles versucht und dann musste man es auch operieren, aber dann nach der OP bin ich nochmal zurückgekommen. Hab nochmal 3 Monate gespielt, bis dann wirklich die dauerhaften Beschwerden aufgetreten sind.
Was war das für ein Zusammenprall? So frontal oder seitlich?
Ja,
oder
frontal, so ein bisschen seitlich, genau eine schlechte, irgendwie ein Winkel, wo es genau die Kniescheibe irgendwie ein bisschen getroffen hat oder hinten dran, sodass das dann irgendwie alles mögliche wahrscheinlich, also Knorpel mit Bone Bruise und allem drum, was dazugehört, dann irgendwie sehr, sehr geschädigt hat.
Würdest du sagen, das war so eine Allerwelts-Collision? Also wir hatten das letztes Jahr auch, dass wir zweimal Verletzungen hatten, die von Bewegungen bei Andy und bei Lalo Lucic, die einfach jedes Mal auf dem Basketballfeld vorkommen? Oder ja, war das jetzt mega Impact?
Es war schon starker Impact, aber es war so eine klassische Situation, ne? Pick and Roll.
Bang, bang.
In den Verteidiger rein, Verteidiger nicht das gemacht, was er eigentlich hätte machen sollen in der Coverage. Ich habe nicht mit gerechnet, dass er dann macht. Und dann einfach wirklich mit einem super, glaube ich, ungünstigen Winkel für mich diesen Impact gehabt. Und wahrscheinlich, wenn es 2 Zentimeter rechts gewesen wäre, hätte es nicht das ausgelöst, wie es ist. Aber es ist halt irgendwie Teil, ne? Also es kann halt immer passieren.
Und deshalb bringst du jetzt deinen Verteidigern technisch saubere Verteidigung am Ball.
Genau, immer anschreien, wenn sie nicht das machen, was sie machen sollen.
Ja, aber das ist ja das Schlimmste, so wenn man zockt mal irgendwo auf dem Freiplatz oder so und Jungs, die nicht Basketball spielen können und diese Bewegung, und wenn du machst eine Fake, normal fällt einer drauf rein, der Basketball spielen kann und der
bleibt einfach stehen.
Der bleibt einfach stehen. Weißt du, das sind so die Aktionen, die eigentlich die gefährlichsten sind.
Die Fußballer Eisbeingefahr, ja, wenn sie dich drüber über die Klinge springen lassen. Wann hast du dich denn entschieden, dass es nicht mehr weitergeht? Wie war der Prozess?
Also ich habe sehr, sehr lange gekämpft, um nochmal zurückzukommen. Eigentlich über ein Jahr tatsächlich, also seitdem ich raus war und dann in der Reha. Und das sah eigentlich alles ganz gut aus. Habe ja unter anderem auch mit Steffen schon in der Halle gestanden wieder und trainiert. Und dann gab es einen neuen Knorpelschaden, ne? Und im Knie, weiß nicht, woher der kam. Und den habe ich auch nochmal operieren lassen, kletten lassen. Aber der war dann letztendlich auch so gravierend, diese ganze Kette von den Ereignissen, dass man dann mit den Ärzten, ich habe jetzt Anfang August entschieden habe, dass das nicht mehr geht, oder beziehungsweise nicht entschieden habe, sondern mir mehr oder weniger gesagt wurde, dass es einfach nicht mehr geht oder dass es keinen Sinn machte, weil ich nicht die Belastung, das Knie hat einfach die Belastung nicht mehr ausgehalten. Sobald ich in irgendwelche Impact-Joggen irgendwas gegangen ist, ist es immer komplett angeschwollen, sodass das einfach nicht mehr ging.
Und wie ist der Status quo jetzt? Also ich würde fragen, könntest du Skifahren, wenn das ausgeheilt ist? Oder kannst du ein bisschen Sport machen?
Ich hoffe, ja. Also das war auch das Ziel der OP, dass ich einfach wieder so ein bisschen vielleicht Alltagssport machen kann, da nicht mehr über jeden Schritt nachdenken muss, ob ich jetzt mal abstoppe, ob ich jetzt mal schneller über die Straße gehe etc. Das ist schon das Ziel jetzt gewesen, die OP, dass ich auch vielleicht, toi toi toi, wenn alles gut verläuft, irgendwie jetzt in einem Jahr auch mal wieder auf die Skier oder auf Snowboard kann.
Okay, cool. Ja. Aber Basketball ist quasi passé.
Nein, also der Knorpel, der eingesetzt wird, der hat einfach nicht diese gleiche Konsistenz wie normaler Knorpel. Und wenn du da jetzt nochmal neu drauf machst, also es gibt auch NBA-Studien, ich habe mich natürlich auch viel damit befasst.
Klar.
Bekannteste Beispiel wahrscheinlich aktuell Lonzo Ball, der das auch gemacht hat. Und da sind die Studien, wenn man dann wieder in den Leistungsprofisport da einsteigt, dass der Knorpel 3 bis 5 Jahre hält.
Und aber vielleicht kriegen wir in so Ü35, Ü40 so ein bisschen Richtung. Von Dreierlinie zu Dreierlinie, nicht viel verteidigen.
Konkrete Frage. Wenn ich eine Zonenverteidigung aufstelle, der Steffen oben, ja, so wie Svetislav Pesic, immer Down-Defense, immer zum Mann führen, könntest du dich gut positionieren in der Zone, immer ein bisschen aushelfen und groß gut dastehen?
Da reden wir dann in 3 Jahren, wenn es dann soweit wäre.
Der ist auch noch nicht mal spielberechtigt.
Ja, in 2 Jahren. Was für Jahrgang bist du noch?
91, also ich habe noch 3 Jahre, bis ich 35.
Ja, ich glaube, im Jahr, wo man 35 wird
dann wird es schon gehen.
Dann wird es schon gehen.
Ja, ich sag, einbeiniger Cornershooter, können wir drüber reden.
Okay. Ne, so 2, 3 Rebounds musst du schon holen, ey.
Kriege ich im Stehen hin noch.
Ja, eben, Größe, can't teach height.
Aber wie emotional war es so für dich? Sind auch mal Tränen geflossen? Oder ist also so, ich meine, wenn du so Momente hast, wo du dann zu Hause sitzt, ein Basketballspiel guckst, weißt du, dann wie emotional ist es für dich? Oder warst du da sofort klar im Kopf, okay, ich muss mich jetzt neu orientieren?
Es ist, glaube ich, so ein schleichender Prozess bei mir gewesen. Dadurch, dass es sich auch so ein bisschen gezogen hat, konnte ich mich immer wieder auch mit den Sachen auseinandersetzen. Klar sind da Momente dabei, wo es einem nicht gut geht, wo man irgendwie da sitzt. Ich habe auch extrem in der Reha-Zeit extrem Abstand zum Basketball genommen erstmal. Sehr, sehr wenig geschaut, wollte mich einfach auf mich konzentrieren. Habe ja auch keinerlei Interviews oder Podcasts etc. gemacht, weil ich einfach sagen wollte, ich will mich auf mich konzentrieren, will schauen, wie es was mit dem Knie wird und da jetzt nicht irgendwie Sachen sagen, bevor irgendwelche Gewissheit gibt. Und ja, also keine Frage, gab es da auch Momente, wo man irgendwie zu Hause war, niedergeschmettert war, weil ich es mir natürlich anders vorgestellt habe, da irgendwie meine Karriere zu beenden oder noch mindestens 3-4 Jahre zu spielen. Ja. Und da ist es natürlich, ja, wie gesagt, es gibt Momente, wo man zu Hause sitzt, das alles auch irgendwie hinterfragt, aber ich versuche immer irgendwie positiv durchs Leben zu gehen. Und dann doch das Positive zu sehen, auch jetzt schon in der Zeit danach, die schönen Sachen, die man neu erleben kann, in den Vordergrund zu heben. Und für mich war auch relativ schnell klar, ich will mit dem Basketball verbunden bleiben, sodass ich ja nicht ganz raus bin. Aber ja, während der Reha und der Entscheidungsphase und allem, da gab es schon auch schwere Momente, wo man das nicht so leicht verdaut hat.
Also die schweren Momente haben die Karriere ja beendet, aber du warst ein überragender Basketballer. Und ich finde, dass man häufig das auch vergisst, wenn jetzt so eine längere Leidensgeschichte da ist. Erzähl uns mal so ein bisschen, wenn du jetzt an deine Anfänge denkst in Frankfurt, wie hat sich dein Spiel entwickelt? Wie bist du zu einem Euroleague-Top-Spieler gereift?
Ich glaube, so dass das, was bei mir über meine Karriere mich ausgemacht hat, dass ich immer weitergearbeitet habe. Ich war jetzt nicht in der Jugend der talentierteste Spieler, der Name, der häufig gefallen ist, etc. Mhm. Ich glaube, was mir in Frankfurt auch beigebracht wurde, war viel, also Teamspiel, die Kleinigkeiten zu machen, dass ein Team erfolgreich ist. Ich glaube, diese Sachen, die mich letztendlich ausgezeichnet haben, ich kann an einer Hand abzählen, dass ich mal mehr als 10 Wurf wahrscheinlich pro Spiel genommen habe.
Aber es gab Spiele, wo du 4-5 Dunks pro Spiel hattest.
Ja, also es gab auch Spiele, wahrscheinlich gibt es auch mehr Spiele, wo ich mehr als 10 Würfe genommen habe. Aber ich glaube, diese Kleinigkeiten fürs bereit zu sein, zu machen, hart zu verteidigen, jedem Ball hinterher zu springen, flexibel Positionen spielen zu können, einfach was das Team braucht. Ich glaube, das ist das, was mich, glaube ich, über meine Karriere ausgemacht hat und wieso auch wahrscheinlich häufig auch Trainer mir da das Vertrauen gegeben haben, am Ende vom Spiel auf dem Feld zu stehen oder auch viele Minuten zu gehen, auch schon im frühen Alter.
Ja, Steffen, ich erzähle mal aus Tübinger Assistenztrainer-Sicht. Das Problem war, du hattest keine Matchups gegen Danilo. Du hattest, wenn du einen kleineren Spieler draufgepackt hast, hast du im Post-Up attackiert. Wenn es ein größerer Spieler war, hast du ihn von außen bestrafen können. Wie bist du zu diesem Spiel gekommen, zu diesem vielseitigen Spiel?
Viele Stunden mit Klaus Perbers in der Halle. ja, also ich sag's immer wieder, also Klaus vor allem, weil ich ja auch häufig Gordy nenne, aber vor allem Klaus hat da extrem großen Anteil dran, weil er einfach mit mir so viele Stunden in diesen 5 Jahren in Frankfurt in der Halle verbracht hat und mich einfach diese ganzen Basics, Grundausbildung, Basketballverständnis, Vielseitigkeit, stundenlang an meinem Wurf gearbeitet hat, aber auch diese ganzen Inside-Footwork. Ich glaube, da muss man ihm so viel danken, dass er so viel Zeit mit mir in der Halle verbracht hat, auch wenn er das meistens gar nicht irgendwie hören will, wie er ist, und dass er für ihn selbstverständlich ist, weil es sein Job ist. Aber das ist auf jeden Fall, wo ich sage, der Faktor und auch für mich die richtige Entscheidung gewesen, dass ich nach Frankfurt komme und dass dieser Grundstein war, um dann auch Euroleague-Spieler zu werden.
Ist dir bewusst, dass dem Klaus ein Herz aufgegangen ist, als er deine gute Fußarbeit von Tag zu Tag hat verbessern sehen? Ist dir das bewusst? Er würde es nie zeigen, aber ich bin mir sicher, dass er da...
Der Emotionsbolzen.
Ja, Klaus. Legende.
Der trägt das Herz am rechten Fleck und er liebt Basketball. Und es ist schön, sowas zu hören, dass man, ne, solche Trainer, die jetzt nicht im Vordergrund steht, nie vergisst, so, weil die ja die Arbeit oder viel Arbeit machen mit einem in der Halle. Jetzt bist du ja auch so ein bisschen im Wandel zum Coach. Du wurdest direkt vom DBB so mehr oder weniger auch mitgenommen im Sommer zur U18-Nationalmannschaft. Was waren so deine ersten Erfahrungen als vielleicht Jugendtrainer und auch so Berührungspunkt mit Nationalmannschaften im Jugendbereich.
Man muss ja erstmal sagen, wie es dazu kam, ne? dass ich beim BBB gelandet bin. Also Steffen hat mich mal bei fortgeschrittener Stunde an einem Geburtstag gefragt, ob ich nicht mit ihm das machen möchte, weil er ja auch beim BBB aktiv ist. Und muss ich auch erstmal Steffen danken, dass er mir da ein bisschen die Connections
Naja, aber du bist ja ein verdienter Nationalspieler. Also das
ja, auch so trotzdem, aber wahrscheinlich wäre es jetzt nicht so gleich schnell, dazu so schnell gekommen. Mhm. Mega Erfahrung gewesen. Also das hat mir auf jeden Fall viel geholfen auch, um dann Einblick zu bekommen. War natürlich auch sehr, sehr dankbar mit Christian Held als erfahrenen Bundesliga-Trainer, der, glaube ich, auch viele Strukturen aus dem Profibereich gleich da in den Sommer mit reingebracht hat, mit seinem Assistenten Tom, der auch noch dabei war. Super, super Sommer gehabt. Auch natürlich eine super Mannschaft gehabt mit sehr, sehr vielen hochkarätigen Spielern. Und so war das schon mal echt ein leichter Einstieg da auch irgendwie in diese strukturierte Jugendbasketball, wo man viel lernen konnte. Und hat mir mega Spaß gemacht. Natürlich auch intensiv, jeder weiß es. Ich habe auch mal die andere Seite kennengelernt, nicht einfach irgendwie zum Training erscheinen dann und zum Spielen, sondern was da wirklich dabei steckt, wenn man dann auch irgendwie bei der EM ist und zu dritt dann stemmen muss, dass man jedes Spiel jeden Tag vorbereitet, maximal irgendwie nur noch 5 Stunden, 2 Wochen schläft und sich alles anschaut etc. Aber ich, also wirklich mega Erfahrung und bin super und bin ja auch irgendwie ein bisschen dabei geblieben. Ne?
Dann habe ich eine Frage an euch beide. Ihr habt ja einen riesen Erfahrungsschatz, was die kleinen Taktiken, aber auch die großen Taktiken angeht. Ihr habt unter Euroleague-Coaches gespielt. Wie geht man beispielsweise eine U14 oder eine U16 ran und was bringt man zuerst bei? Steffen, los geht's.
Also U14, U16 ist wenig Taktik, würde ich sagen. Da ist sehr viel Grundausbildung. Also so das tägliche Brot, ne, wie Ballhandling, Passen, Schießen, verschiedene Finishes, und dann natürlich so ein bisschen Spacing, Raumaufteilung, ja, so die grundlegenden Dinge, um Basketball überhaupt spielen zu können. Und ich bin kein Freund von früher Taktik, weil dann sind die Jungs und Mädels in dem Alter da draußen und versuchen nur noch diese Plays zu laufen und vergessen Basketball zu spielen. Also du musst erstmal versuchen, deinen Mann zu schlagen, so 1 gegen 1 und dann vielleicht den freien Mann finden, wenn Hilfe kommt. Solche Sachen sind mir viel wichtiger als irgendwelche X's und O's. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Wahrscheinlich Nationalmannschaft U18 ist natürlich schon ein Thema, wo man Plays läuft, wo man natürlich auch schon viel weiter ist. Aber im U14 und U16 Bereich finde ich schon, das soll viel mehr freies Spiel gespielt werden.
Ja, also da kann ich noch gar nicht viel drüber sagen, weil ich in dem Bereich irgendwie noch nicht aktiv war. Da muss ich auch noch viel lernen. Also wie gesagt, was du gesagt hast, wir haben viel Taktik unter Euroleague Coaches etc. Gespielt. Und ich habe jetzt mit U18, da ist schon viel Taktik, da geht man nicht mehr, auch vor allem im kurzen Sommer arbeitet man jetzt nicht mehr so viel individuell, weil man wirklich nur sich kurz auf die EM vorbereitet und muss schauen, dass die spielfähig oder wettbewerbsfähig sind. Und jetzt auch in der MBBL, wo ich aktiv bin, ist es natürlich auch schon ein Schritt weiter, wo man sagt, da muss man natürlich auch schon Wert legen, dass die Jungs das lernen, um dann bereit zu sein, den nächsten Schritt zu gehen und um auch Basketball taktisch weiter zu sein. Aber ja.
Aber wenn die Fundamentals nicht da sind, dann
brauchst du
auch nicht taktisch reden.
Klar, ne? Also das ist auch das, was ich wahrscheinlich auch von Klaus so ein bisschen jetzt in meine Individualtrainings mit reinpacke, dass ich den Spielern auch erstmal wirklich alle Fundamentals beibringe. Also ich da ungern immer sehe, wenn irgendwelche Leute 4-mal durch die Beine dribbeln und irgendwelche One-Leg-Stepbacks nehmen oder was. Klar.
Den hattest du aber drauf. Den One Leg.
Wow.
Den also Turnaround.
Den Turnaround an der Baseline. Der manchmal, aber den habe ich auch nur genommen, wenn es musste, also mit einer kurzen Shotclock. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Jungs und Mädels erstmal wirklich diese Fundamentals lernen.
Aber lass mal kurz bei der U18 bleiben. Da hat ja auch ein gewisser Spieler von uns mitgespielt, Ivan Katschenkov. Wie gut siehst du ihn? Wie siehst du seine Zukunft?
Extrem gut, weil was ich an ihm einfach mache, also ich glaube, er ist auch schon körperlich und von diesem Energize und Spielverständnis, glaube ich, schon 2-3 Jahre voraus seiner Altersgruppe. Aber ich glaube, bei manchen ist es ja dann so, dass es sie einholt. Aber ich glaube, bei ihm ist es so, weil er so hungrig ist. Er ist schon so dominant, ja, in seiner Altersgruppe, aber er ist noch so hungrig, dass er immer besser werden wird. Und deswegen sehe ich bei ihm da wirklich, also da ist viel möglich, ja, wo das hingeht, wenn er weiter so arbeitet.
Du sagst, das Arbeiten ist ja nicht nur Basketball. Ich glaube, im Jugendbereich muss man auch ein Stück weit den Jungs sagen, Jungs, ey, Schule. Schule ist ganz, 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 ganz wichtig. Also ich weiß ja selbst, wie es ist. Ja, in meiner Generation wurden viel über den Klee gelobt, sind nie oben angekommen, haben aber auch vergessen, so das zweite Standbein aufzubauen. Ich glaube, du warst schon auch so ein Spieler, der gerne mal ein Buch gelesen hat und nicht nur Netflix geguckt hat. Gibt es da für dich so auch Tipps an die Jungs, dass sie das eben auch beachten sollen, da nicht nur auf Basketball sich zu fokussieren?
100%. Also ich bin bei jedem, auch wenn Spieler mir irgendwie mal absagen, weil sie sagen, sie müssen für die Schule lernen, habe ich kein Problem damit, weil das ist wirklich, zumindest ich habe auch jetzt noch nicht studiert, ich fange jetzt im Februar an zu studieren, und mindestens einen Schulabschluss zu haben und meiner Meinung nach, dadurch, dass sie auch ehrgeizig sind in der Halle, kann man sich auch an den Schreibtisch setzen und das lernen und da sollte jeder durchkommen und mindestens einen Schulabschluss haben, ja, und da ja, also da bin ich immer dabei, dass man sagt, lernen, also Schule machen erst und auch wenn man dann Profi wird, sich ein bisschen im Kopf fit zu halten, weil ich meine, das hilft auch auf dem Feld, wenn man jetzt nicht nur Basketball, Netflix und schläft.
Was wirst du studieren?
BWL.
In München auch?
Nee, Fernuni tatsächlich, weil sonst ist es ein bisschen schwer, auch mit dem Coaching etc. alles zu vereinbaren. Werde ich es per Fernuni machen. Und dann nochmal nach so vielen Jahren ohne Lernen an den Schreibtisch setzen.
Aber dann, ich glaube, deine Frau ist dann ein ganz großes Vorbild für dich.
Sie ist ein großes Vorbild dafür und die wird mir genug in den Hintern treten, dass ich da genug mache. Da habe ich keine Angst.
Ich höre nur immer, wie fleißig deine Frau ist, dass sie fast schon mehr unterwegs ist als du. Früh aus dem Haus geht, spät nach Hause kommt. Aber sowas ist ja auch wichtig, das richtige Umfeld zu haben, ne? Also Familie und eine eigene Familie, so. Da zieht man, glaube ich, am meisten Energie auch raus.
Das ist das Wichtigste und das war jetzt auch, wo wir es vorhin drüber hatten, über so eine schwere Phase, glaube ich, so der Rückhalt für mich, dass sie mich da auch so viel unterstützt hat und Verständnis hatte und ja, das ist wirklich dann war mein Rückhalt in dieser Phase oder ist es jetzt auch aktuell?
Wir sind alle im Profisport tätig, wir brauchen unsere Routinen. Wie sieht dein Tag dann aus, wenn du BWL lernst? Also stehst du dann früh auf, strukturierst du es hart durch oder lässt du den Studenten raushängen und kommst dann um 11 Uhr erstmal ein Käffchen?
Also wie es dann letztendlich aussieht, das werden wir sehen, aber ich habe mir jetzt auch schon angewöhnt, ich mache jetzt nicht mehr den 9 Uhr aufstehen und zum Training, sondern ich stehe mit meiner Frau auf. Ja, und
7.15 Uhr.
7.30 Uhr.
Okay.
Wichtige 15 Minuten.
Habe dann schon vor, also ich meine Mal, wenn mein Knie jetzt wieder hält, ich will schon wieder ein bisschen fitter werden jetzt auch und werde dann schauen, dass ich erstmal eigentlich selbst ein bisschen Sport mache, mich dann hinsetze, dann die Normaltrainingseinheiten mittags mache, vielleicht nochmal ein bisschen lernen und abends dann die Teameinheit mache, also so, dass das ein bisschen reingepackt wird, aber schon schaue, dass ich das relativ ehrgeizig angehe.
Du warst 2021 bei den Olympischen Spielen. Bevor wir auf die Mannschaft und den weiteren Erfolg der Mannschaft eingehen, Olympische Spiele, Steffen, du warst auch dort.
Aber ich habe andere Olympische Spiele erlebt.
Also genau, da geht die Frage hin. Wenn du jetzt sagst, okay, ey, jetzt haben wir es wirklich in einem überragenden Turnier dort in Split geschafft, uns für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und dann findet das vor leeren Rängen statt. Wie fühlt sich das an?
Naja, ich kann es ja nicht vergleichen, wie es ist. Deswegen, für mich fühlt es sich trotzdem genial an. Ja, also, dass ich das geschafft habe, dass ich sagen kann, ich war dabei, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe auch in dem Olympischen Dorf alle Sportler gesehen. Natürlich, mit Sicherheit wäre es natürlich ein geileres Event, wenn Zuschauer da sind, wenn du die andere Sportarten anschauen kannst, etc., etc. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, für viele so als Sportler das Event schlechthin, wo man sagt, da möchte man irgendwann mal dabei gewesen sein.
Es gibt legendäre Geschichten von dir, Steffen. Darfst du gleich eine herauspicken? Vom Olympischen Dorf. Davor aber noch, wie war der Vibe? Wie ist der Vibe im Olympischen Dorf, auch während Corona?
Ich glaube, es war speziell, weil schon viele irgendwie auf sich konzentriert waren. Man durfte, glaube ich, erst 2 Tage vorher anreisen, musste 2 Tage, nachdem man ausgeschieden war, auch abreisen, spätestens. Sodass, glaube ich, da nicht so eine lockere Atmosphäre war, sondern dass wirklich alle auf den Sport konzentriert waren oder viele. Man durfte sich ja auch nicht treffen irgendwie. Es gab manchmal so halb illegale Treffen in diesem
jetzt wird's
Park.
Interessant.
Aha, okay, Park, okay, okay, Park, wo dann irgendwie sich abends die Leute, die dann irgendwann ausgeschieden waren, getroffen haben. Nachdem man irgendwie Wege gefunden hat, wie man dann auch das eine oder andere Bier reinbekommt ins Lager,
zum Beispiel?
Ins Dorf. Wie man es reinbekommt?
Ja.
Durch einen japanischen Amazon-Account, die haben alles reingeschickt.
Smart, okay.
Und es war besonders, aber wie gesagt, man hat es ja trotzdem über den Weg gelaufen, hat man genug Momente gehabt, wenn man irgendwelche Sportler, die man mal aus anderen Sportarten sieht, dann plötzlich in der Cafeteria neben einem sind, etc. Das ist.
Wer war so die größte sportliche Persönlichkeit, die du vielleicht dort getroffen hast, oder?
Also, ist schwer zu sagen. Also, wo ich, glaube ich, so. Also wir waren sind ja auch eingelaufen, hast natürlich die ganzen NBA-Stars auch gesehen, die dabei waren. Wir haben auch das durften wir uns anschauen in der eigenen Sportart. Mhm. Haben wir uns, nachdem wir ausgeschieden waren, haben wir uns noch Tschechien und USA angeschaut. Also so, dass man sich ein bisschen was auch gesehen hat. Sonst würde ich sagen, vielleicht abseits vom Sport war es so, dass Novak Djokovic mal plötzlich so in der Schlange hinter einem stand. Ja, ey, waren viele. Also das ist so, dass man das gar nicht mehr so richtig wahrscheinlich sich dran erinnert, aber waren schon viele Stars, die man dann irgendwie sieht.
Wie ist es denn, wenn man ausscheidet, muss man dann abdampfen aus dem olympischen Dorf? Oder dürftest du so lange noch bleiben, die Finals anschauen?
Nee, wie ich ja gesagt habe, zwei Tage nachdem man ausgeschieden war, musste man spätestens abreisen.
Das war bei uns anders. Wir sind ja, glaube ich, 5-6 Tage, bevor die Spiele zu Ende waren, sind wir dann nicht mehr im Turnier gewesen. Ja. Dann war es auch individuell. Also wenn du zurück wolltest, dann hast du natürlich auch zurückfliegen können den nächsten Tag. Aber der Dirk und ich, wir haben alle 5 Tage oder 6 Tage ausgeschöpft. Das war.
Komm, hau einen raus.
Jetzt kommen wir zur nächsten
Frage. Nee, jetzt hau mal einen raus. Das wollen die Leute wissen. Eine Geschichte.
Eine kleine Geschichte.
Die du noch nicht erzählt
hast. Okay, letzter Abend im Olympischen Dorf. Dirk und ich waren da noch alleine in der Basketballabteilung unterwegs, im Deutschen Haus. Und kurz vor Abfahrt, also der Bus hat uns abgeholt, um uns zum Flughafen zu fahren. Und der Dirk hat noch nicht irgendetwas in seinen Koffer reingepackt. Also sein Zimmer sah aus. Alles lag rum. Und wer hat das Zimmer aufgeräumt? Timo Boll und ich. Also, er war noch halb gut unterwegs, sagen wir so. Und wir haben seinen Koffer gepackt und dann musste der Bus noch 15 Minuten warten, bis wir runterkommen. Also das war so der letzte Abend. Natürlich, also die Insassen im Bus, die waren schon ziemlich sauer, aber der kam dann mit einer guten Laune in den Bus und hat Lieder gesungen, früh um 7. Das war schon sehr, sehr witzig. Und so sahen die letzten 5 Tage eigentlich im Olympischen Dorf jeden Tag aus.
Also auf den Dirk kann man auch mal 15 Minuten warten, oder?
Ja, absolut.
Also Entschuldigung.
Aber dann lass uns doch gleich beim DBB bleiben. Und wie intensiv hast du den WM-Sommer verfolgt?
Sehr intensiv. Also jedes Spiel natürlich geschaut, alles verfolgt. Wahnsinn. Also ich meine, ein weinendes, ein lachendes Auge, dass man nicht dabei sein kann, aber für die Jungs, mich einfach oder die ganze Mannschaft, ganzen Staff, ganzen Verband einfach riesig gefreut, dass sie es geschafft haben. Ja. Und von Spiel zu Spiel da irgendwie Wahnsinn. Also ich bin ehrlich, ich habe auch vor dem Turnier, hätte ich gesagt, boah, der ganz große, also Medaille, ja, ist möglich, aber der ganz große Wurf ist
vor,
nicht drin.
Ja, vor allem, weil die so eine schwere Route hatten. Ne?
Genau, ja. Und da war aber dann wirklich von jedem Spiel zu Spiel war so, wow, und wieder draufgelegt und wieder draufgelegt. Und viele Parallelen halt auch zu Frankfurt gesehen, diese Ausgeglichenheit, jedes Spiel sticht jemand anderes raus. Natürlich hast du die herausragenden Spieler mit Dennis, mit Franz, war trotzdem sonst jedes Spiel jemand anderes, der da irgendwie der X-Faktor war.
Aber wie wichtig ist da Gordy? Du kennst ihn ja aus deiner Frankfurter Zeit, der ist schon sehr gut, was das Thema Mannschaftsgefühl.
Unglaublich, unglaublich wichtig. Also er schafft es ja wirklich auch immer, was für ihn oder sein Merkmal ist, er schafft die Stärken von jedem Spieler hervorzuheben. Und es hat sich auch gezeigt, also wirklich jeder Spieler hat ja da eine extrem starke Rolle gespielt. Es gab keinen Spieler, der irgendwie abgefallen ist und wirklich diese Stärken raus und als Mannschaft, man hat es ja gesehen, also auch durch schwierige Phasen, wo man auch sonst hätte mal sagen können, oh, jetzt könnte es schnell auch in die andere Richtung gehen, hat er es geschafft, immer, dass sie sich zusammen auch rausgeholt haben. Das spricht absolut für ihn, für seinen Stil, wie er coacht, wie er eine Mannschaft führt.
Ja. Ein Spieler, der sich definitiv in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, ist Joe Vogtmann. Wie würdest du seine WM und seine Entwicklung bewerten? Einmal Nationalmannschaft, aber zum anderen auch als Euroleague-Spieler.
Man muss dazu sagen, ihr beide wart ja hier das Tag-Team
in Frankfurt. Tag-Team, High-Low, High-Low-Anspiel vom einen auf den anderen. Das war auf jeden Fall...
Ja, war, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Duo damals. Ne? Auch so ein bisschen unorthodox, weil er gerade auch als Fünfer viel mehr geworfen hat. Ich dann auch als Vierer, was dann vielleicht auch reingespielt hat, wieso ich auch ein bisschen als Vierer oder als normal früher Outside ein bisschen mehr unterm Korb gegangen ist, mir eine Physis angeeignet habe. Und ja, seine Entwicklung, Wahnsinn. Also ich meine auch, da spricht auch das rein. Er entwickelt sich Jahr für Jahr weiter. Er irgendwie auch findet immer eine neue Nische in der Mannschaft, was er macht, damit der Trainer ihn auch lange spielen lässt, ist jetzt wirklich ein extrem guter Shooter als Big Man geworden. Klar, seine Pässe, Wahnsinn. Also ich meine, ich habe dafür am längsten profitiert, irgendwie 4 Jahre.
Zahlst du ihm noch ein bisschen Gehalt, oder?
Auf gar keinen Fall.
der hat Geld.
Ich mein, also, okay. Und ja, da war seine Entwicklung Wahnsinn. Also ich meine, das ist auch der Spieler wahrscheinlich, den ich mit am meisten und am genauesten noch verfolge und von den damaligen Zeiten. Und ja, Wahnsinn.
Wo würdest du dich sehen in der Mannschaft, wenn in der WM-Mannschaft, welche Position, in welcher Line-Up?
Schwierig zu sagen. Wahrscheinlich wär's so eine vierter, fünfter Big-Man-Rolle gewesen. Energizer auf the Court, bisschen hart verteidigen, gute Blöcken, bisschen unterm Korb wühlen. So in die Richtung wäre es, denke ich, wahrscheinlich gegangen.
Du warst ja eigentlich Johannes Thiemann, bevor der Thiemann ist der Battle.
Ja, freut mich auch riesig, wie er sich entwickelt hat. Also ich freue mich über jeden Up and Under oder Baseline-Spin rechts zur Grundlinie. Im Post, nee, Wahnsinn, was wie auch er da einen riesen Schritt gemacht hat, auch in seiner Rolle jetzt bei Alba in der Euroleague etc., das ist krass.
Also wenn ihr den Danilo jetzt sehen würdet, ihr hört ihn ja nur, also die Augen sind gerade riesig geworden und er freut sich wirklich für die Jungs da draußen. Also natürlich, was er gesagt hat, ist das eine Auge heult ein bisschen mit, so weil er nicht dabei war, aber man sieht ihm richtig die Freude, weil es sind seine Jungs, ja, und ich meine, diese Basketballwelt in Deutschland, die hält zusammen und man kennt sich, man sieht sich immer bei Spielen und da freut man sich füreinander und das ist nämlich ein schönes Zeichen gerade.
Ja, wir machen ein schönes Highlight-Tape von dir, dass die Leute auch wissen, dass du auch richtig wühlen konntest. Die 10 besten
einfach,
Wühler.
Einfach ein paar Offensiv-Annahmen reinschneiden. Das ist,
auf jeden Fall, ja.
Aber lass uns mal jetzt vom DÖB, weil wir sind der Bayern-Podcast, ein bisschen über die Zeit in München sprechen. Du hast 4 Jahre hier gespielt. Wie siehst du die Entwicklung des FC Bayern Basketball in den letzten Jahren?
Letzten Jahren auch. Also es ist immer diese stetige Entwicklung. Ne? Auch da, wieso ich mich entschieden habe, damals nach München zu gehen, ist, dass es einfach ein riesiges Potenzial hat, eine Vision gibt für den Verein. Und man sieht da eine stetige Verbesserung. Klar gibt es auch mal Saisons, wo es dann irgendwie ein paar Schritte zurück gibt, wenn das eine oder andere nicht passt. Aber du siehst trotzdem dieses ganze Konzept, dass das stetig wächst und wächst und immer größer wird. Jetzt mit dem SAP-Garden der nächste große Meilenstein kommt, um den Verein auf die nächste Stufe zu heben. Aber man sieht es auch natürlich, was einfach für qualitativ hochwertige Spieler mittlerweile sagen, ja, ich komme nach München, ich sehe das, dieses Projekt hier und ja, diese stetige Entwicklung, das sieht man, glaube ich, einfach.
Ja, du sprichst Potenziale an, so mit Easy Bonga zum Beispiel, ja, den kennst du ja auch noch aus der Frankfurter Zeit. Habt ihr nochmal, nee. Habt ihr euch verpasst quasi?
Ich weiß gar nicht, ich kann sein, dass er noch ein bisschen dabei war, aber dann aber, glaube ich, mehr in der Pro B da irgendwie wirklich als ganz, ganz junger dabei war und MBBL, ich glaube, in der Bundesliga hat er in meinem letzten Jahr nicht wirklich mit trainiert gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, weiß es auch schon ein bisschen.
Ja. Aber er ist ja, das Schlimme ist ja, oder das Schöne ist ja, er ist ja immer noch jung.
Ja, ja.
Ist gerade 24 geworden. Ja. Ja, also für dich auch einer, der das mega Potenzial noch hat, vielleicht nochmal in die NBA zu gehen, oder siehst du ihn lange hier in Europa?
Ich glaube, er hat das Potenzial auch für die NBA, wenn er natürlich die ein oder anderen Sachen macht. NBA ist natürlich auch immer so ein Faktor, komme ich in die richtige Situation rein, wo der Trainer mir eine Rolle gibt, die ich ausfüllen kann. Gut, ist in Europa auch ein Fall, was für eine Rolle man zugeschrieben bekommt. Aber ich denke, er hat jetzt auch bei der EM gezeigt, auf was für einem hohen Niveau er spielen kann. Zeigt es hier regelmäßig, vor allem defensiv natürlich. Mhm. Und hat da auch einfach noch, wie du gesagt hast, 24, also hat noch die besten, viele, sagen wir mal, viele, viele Jahre vor sich auf hohem Niveau und wo da die Reise hingeht.
Körper muss halten.
Körper muss halten. Ja. Toi, toi, toi. Ich wünsche ihm das Beste. Ja, eben, das ist das Wichtige. Ist ja auch verletzt gekommen. Damals, genau, wir haben zusammen auch ein bisschen Reha gemacht in dem gleichen, als er nach München gekommen ist, sodass ich da auch die Anfänge mitbekommen habe.
Pokal hast du ja auch gewonnen in München. Ein oder zwei?
Ein,
ne?
Ein.
Ein. Das steht bald an. Also in 4 Wochen gibt es hier das Top 4 in München. 17. Februar, Halbfinale gegen Bamberg. Hast du das Spiel letztes Wochenende geguckt gegen Bamberg?
Nee, wir haben ja gleichzeitig
so.
Tatsächlich gespielt.
Okay.
Ja, ja, da. War aber schon mal, also Ergebnis habe ich gesehen und die Stats, also.
Kleines
Ausrufezeichen schon mal für das Pokalhalbfinale.
Andere Halbfinale ist Ulm gegen Berlin. Jetzt hast du eine Kristallkugel. Ja, guckst da mal rein. Was siehst du da? Am 18. Februar im Finale, wer gewinnt das Spiel? Oder wer kommt ins Finale? Wer gewinnt den Pokal?
Finale wird meiner Meinung nach Bayern gegen Ulm sein.
Okay.
Und dann glaube ich schon, dass Bayern gewinnen wird, auch mit Heimvorteil. Und wenn auch wirklich die erste Titelchance für diese Mannschaft ansteht, dass da auch nochmal eine krasse Intensität aufs Feld gebracht wird. Ja.
Bayern spielt gegen Berlin am Donnerstag. Wie geht das Spiel aus? Du hast jetzt Berlin nicht im Finale gesehen.
Euroleague? Oder
BWL? Ja, Euroleague, das ist Euroleague.
Dann Bayern.
Auch. Haben wir jemals gegen Alba in der Euroleague verloren? Ich glaube, da gibt es jetzt eine Statistik dafür.
Euroleague, achso, ich glaube nicht.
Ich glaube, wir haben noch nie in der Euroleague verloren gegen Alba.
Ja, doch, ich glaube 5-1. 5-1 war der Rekord von...
Jetzt enttäuscht du mich ein bisschen, Jens. Ey, du bist doch der Master der Zahlen hier. Das ist
also Wahnsinn. Ich glaube 5-1, ich lege mich fest. Ich wette ein Cappuccino auf 5-1 unter Andrea Trinchieri in der Zeit.
Okay, dann müssen wir gleich mal nachschauen.
Ich glaube, da war eine Switch-Situation, Cassius Winston gegen Ben Lemmers und er macht ihn nicht rein, geht unterm Korb durch, macht ihn nicht rein und das war der Sieg von Alba Berlin gegen uns.
Vielleicht in der BBL?
Nee, das war in der Euroleague, es war am Donnerstag, glaube ich.
Wie viel Uhr?
Also 20:30 ist klar. Entschuldigung.
Okay, ja, das können wir gleich mal nachschauen. Ich sehe schon, du zuckst jetzt schon das Handy, du willst also den Cappuccino direkt verlieren. Dann mache ich mal weiter mit deinen Fragen, würde ich sagen. Wir wollen am Pokalwochenende wollen wir auch Legenden feiern des deutschen Basketballs. Wer ist für dich so, sagen wir nicht jetzt aktuell, so also einer, der jetzt schon aufgehört hat, sagen wir, wer ist für dich das Gesicht der BBL? So aus deiner Jugend vielleicht, wer war dein Hero, dein Vorbild, dein einfach das Gesicht der BBL?
Wenn ich das so, der erste mir Pascal Roller. Mhm. Der mir einfällt, glaube ich, aber auch aus der Nähe, Heidelberg-Frankfurt. Frankfurt war die nächste Bundesligamannschaft, wo ich dann doch, wenn, die meisten Spiele gesehen habe. Und da war natürlich Pascal Roller so das Gesicht. Es gab ja auch nicht im Grund den Pascal Roller Award eine Zeit lang. So würde ich sagen, der mir jetzt als erstes einfällt, wär Pascal aus den alten Zeiten. Sonst wäre aktuell für mich, der jetzt noch spielt. Oha, da kam das Ergebnis. Ne?
Cappuccino geht auf dich.
Ungeschlagen.
Nee.
5-1.
5-1. Und das war diese Aktion.
76, 75 haben wir da verloren damals.
Aha. Wirklich noch mit Aktion im Kopf.
Ne? Das ist stark. Ja. Ich gebe dir 2 Stück aus. Das ist okay.
Aktuell wäre es für mich, der noch spielt, Carsten Tadde. Mhm. Weil er einfach so lange dabei ist, auch mit Bamberg damals, die ganzen Meisterschaften gewonnen hat, ich einfach ihn schätze als Person auch oder auch wie er immer gespielt hat für die Mannschaft.
Auch als Kapitän sich eingesetzt hat. Als Kapitän
eingesetzt hat, immer seine Rolle gespielt hat. Das wäre aktuell und sonst noch auch, ich glaube ja, All-Time-Spieler ist ja Alex King. Alex würde ich sonst auch noch da irgendwie reinpacken, der auch wirklich die BBL auch geprägt hat, finde ich, durch seine Art und viele, auch mehrere Vereine gehabt, früh schon da gewesen in Frankfurt.
Ich dachte, du haust so ein Klassiker aus wie Wendell Alexis oder so.
Casey Jacobson.
Nee, ich glaube nicht. Ich,
Wendell Alexis, ja, aber Jacobson habe ich noch gespielt auch. Mhm. Wendell Alexis natürlich. Das erste Basketball-Trikot, das ich hatte. Aha. Ihr würdet es niemals...
Penny Hardaway.
Nee.
Henry Grün.
Deutsch.
Ah, Deutsch, ja. Ah.
Deutsch, also aus der BBL.
Okay.
Ich kam niemals drauf. Okay, ich sag Verein Bonn.
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 Sascha Naschwey.
Nee, und jetzt Nationalität Schwede.
Wow. Schwede in Bonn. Also ich habe keine Chance.
Okay.
Makkinen. Nee, das ist kein Schwede, das ist Und außerdem hat er nicht in Bonn gespielt.
Ja, kommt er nicht. Unuma Namaka.
Namaka, ja klar. Okay, war auch deine Position, oder?
Ja, Athlet. Ja, irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber er war mein so...
War ein spektakulärer Spieler.
Spieler, den ich irgendwie so als erstes, als Kind irgendwie mir so ins Auge gefasst hatte.
Geil, finde ich gut. Aber du wirst dann dem Wochenende auch da sein, hoffentlich. Und wir wollen echt viele, viele Legenden der Basketballgeschichte, auch viele Europameister von 93 werden da sein. Das wird rundum nicht nur ein schönes Top 4, sondern es wird echt viel geboten an diesem Wochenende. Und wir freuen uns natürlich immer, Basketball-Legenden hier zu Gast zu haben. Und das wird am Wochenende passieren. Wir sind mit vielen Spielern, ehemaligen Spielern in Kontakt. Und umso mehr freut es uns natürlich, dass Danilo auch da sein wird.
Ich habe noch eine Frage an euch beide. Ihr wart Kapitän von eurer Mannschaft. Ihr habt eine Führungsverantwortung gehabt. Was benötigt es, welches Skillset benötigt es, um eine Mannschaft erfolgreich zu machen? Steffen, du darfst anfangen diesmal.
Immer ich. Ich glaube, es gehört erstmal Fingerspitzengefühl dazu, in welcher Situation du was ansprichst. Also es gibt ja immer wieder Themen in der Mannschaft und da musst du... Du darfst das Problem oder das Thema, das gerade aufkommt, nie zu groß machen. Vielleicht auch mal einen Tag warten, Emotionen rausnehmen und dann eben die richtige Situation finden, über Themen zu sprechen. So. Und auch, muss nicht immer in der Halle sein oder in der Kabine, trommel die Jungs mal zusammen. Wir waren oft als Mannschaft frühstücken. Also man muss nicht immer abends weißt raus.
Weißt du, frühstücken?
Nee, wir waren schon so American Breakfast Style. Ja. Die Amerikaner in unserem Team, so Weißwurst war nicht so ihr Ding. Wir waren dann eher so in so Frühstückläden, wo es dann so Ham and Eggs und so, weißt du, so die klassischen Bagels und so. Das waren so immer unsere Momente, wo wir uns als Mannschaft nochmal neu sortiert haben und über Sachen gesprochen haben. Klar waren wir ab und zu auch mal feiern, das gehört auch dazu. Aber ich glaube, das ist entscheidend und natürlich, dass du authentisch bist. Also du darfst, ne, du musst halt hinter dem auch stehen, was du den Jungs vermitteln willst und pack dir noch 2, 3 Jungs ein, die dich unterstützen bei der Sache, so die Teamleader, ja. Und wenn du so eine kleine Gruppe bist und du willst als Mannschaft den nächsten Schritt machen, ist es, glaube ich, wichtig, dass man da auch die richtige Ansprache findet und authentisch ist, also ehrlich das erzählen, was du auch glaubst, was wichtig ist für eine Mannschaft.
Was sagt der Capitano?
Ähnlich. Ich glaube, du musst so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wie du auch mit den einzelnen Spielern umgehst. Du kannst jetzt nicht mit jedem Spieler gleich umgehen. Manche nehmen es vielleicht schlecht auf, wenn du sie mal ein bisschen lauter angehst oder nicht. Für mich war immer so diese Rolle, was ich mir gesagt habe, ich will immer mit bestem Beispiel vorangehen. Du kannst ja auch nicht so richtig einen Day off geben, auch mal. Also wenn du auch sagst, du bist im Training irgendwie mal K.O. oder hier. Weil schon auch viele, glaube ich, schauen, wie du agierst, ob sie sich auch mal eine Pause gönnen können. Also du musst wirklich immer eigentlich 100% da sein, auch in jedem Warm-up, in jedem Spiel. Du kannst dir da nicht so viel Off-Days, sag ich mal, gönnen, wo du ein bisschen Gas rausnimmst. Das war für mich immer so, was ich mir vorgenommen habe, einfach auf dem Feld mit gutem Beispiel vorauszugehen. Und Steffen gesagt hat, ja, du musst halt einfach immer schauen, je nachdem, wie die Lage aktuell ist, kannst du was außerhalb vom Training machen, was vielleicht hilft. Bisschen Teambuilding und mit den einzelnen Spielern reden. Ne? Und man muss auch manchmal bereit sein, in Konflikte zu gehen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, dass man auch Sachen hat, dass man auch mal mit dem Spieler aneinander gerät. Ja? Und wenn man aber eine funktionierende Mannschaft ist und danach sich wieder umarmt und danach funktioniert, ist das, glaube ich, auch Teil des irgendwie dieser Job Description.
Ist es ein wichtiger erster Schritt zum Coach, zum erfolgreichen Coach? Ein Kapitänsamt oder eine Führungsrolle in der Mannschaft? An beide?
Ja, extrem wichtig, weil der Coach ja nicht in der Kabine ist, im tagtäglichen Training so. Ne? Also meine Coaches, die sind eigentlich nie in die Kabine gekommen, weil der weiß, ey, wie heilig das ist, als Spieler sich untereinander dann nochmal auszutauschen, Spaß zu haben, auch mal aneinander geraten und so. Das sind ja immer Themen und das ist extrem wichtig, dass so ein ich sage es nicht, ich will das nicht auf eine Position festlegen, so ein Kapitän, sondern so ein Pulk, ja, so 3, 4 Jungs einfach so die Mannschaft führen. Und das ist extrem wichtig für jeden Trainer auch. Also als Trainer willst du auch jemanden haben, der, dem du das mit gutem Gewissen übergibst, dieses Amt. Und insofern ist es also für mich extrem wichtig, da die richtigen Jungs an der Position zu haben.
Wie wir erfahren haben, bist du ein Ticken jünger als der Steffen. Hat sich das geändert, die Ansprache an die jungen Boys?
Nee. Ich bin auch kein Oldschool-Trainer. Also.
Nein, aber ja, also, ein paar Jahre sind, haben wir gesehen, der darf ja noch nicht mal Ü35 spielen.
Ja, die Ansprache, also ich bin jetzt nicht jemand, der da irgendwie, ich versuche so wenig zu schreien wie möglich. Ich habe, das ist irgendwie nicht so mein Naturell. Ich versuche das immer relativ sachlich, immer alles zu machen. Was ich halt nicht gerne sehe, ist, wenn irgendwie rumgealbert wird zu viel oder nicht zugehört wird über Sachen, da kann ich auch mal ein bisschen lauter werden. Aber sonst ist eine Ansprache, ja. Ich versuche das, den Jungs so viel wie möglich einfach beizubringen, wie man da irgendwo hinkommt, wo man hinkommen will.
Neben deinem BWL-Studium, nochmal ganz kurz aufzugreifen, siehst du dich schon so im Jugendbereich? Bist du da angekommen? Fühlst du dich wohl dabei? Siehst du dich auch so in 4, 5 Jahren noch als Coach? Oder hast du eigentlich eine B-Lizenz? Ja, ne, die B-Lizenz hast du, gell? Du könntest
B-Lizenz habe ich noch schnell gemacht.
Ja, sehr schnell mitgenommen. Im Sommer, ja. Aber siehst du dich so als Jugendcoach, also neben dem Studium, muss man ja fast schon sagen?
Auf jeden Fall. Also die nächsten Jahre sehe ich mich da auf jeden Fall, wo die Reise hingeht. Wie ich schon gesagt habe, ich will mit dem Basketball verbunden bleiben. Wo das dann letztendlich, oder mit dem Sport allgemein, wo das dann hingeht. Aktuell finde ich mich wohl, da auch Coaches mir macht, also Jugendlichen beizubringen, macht zwar Spaß, ist auch eine dankbare Situation jetzt hier in München bei der IBAM, mit sehr, sehr auch hochqualitativen Spielern da als Einstieg zu haben. So gesehen macht mir das aktuell super Spaß und ist auch eine Herausforderung, glaube ich, wo ich mich da jetzt auch wieder neu irgendwie finden kann.
Ja, finde ich super wichtig, dass so ehemalige Profis wie du jetzt auch in der Sportart was zurückgeben, gerade im Jugendbereich anzufangen. Und es ist schön, wenn Vereine ehemaligen Spielern auch die Möglichkeit geben. Und ich sehe dich da auch, also in Zukunft an der Seitenlinie, das finde ich top. Du bleibst wahrscheinlich auch länger in München, bist ab und zu ja hier auch im BMW-Park, das, was allen Fans freut, das kann ich dir verraten. Auch die Offense-Mitarbeiter, die sehen dich immer wieder gerne. Beim Pokal wirst du hier sein.
Der will doch Snowboard fahren, der muss hier bleiben.
Pass mal auf, wenn der, bevor er Snowboard fährt, trainiert er lieber Ö35 mit.
Zonenverteidigung. Fett in der Zone drinstehen. Ja,
das kann man
Positionierung.
Bevor wir zum Ende kommen, willst du noch irgendwas loswerden? Willst du irgendwie Familie grüßen oder?
Nee. Bist du? Alles gut. Ich bin, ja, wie ich gesagt habe, also ich glaube, es kommt auch mehr und mehr jetzt wieder, dass ich mich so ein bisschen im Basketball auch wohlfühle. Ich war auch länger ja nicht in der Halle und es ist schön, einfach mittlerweile wieder auch hier in München oder im BMW-Park bekannte Gesichter zu sehen, mal vorbeizukommen, und es wird jetzt auch immer mehr und mehr werden und freue mich da immer auch wieder, Leute zu
sehen. Ja, uns freut es auch. Also wirklich, ich kann wirklich nur erzählen, ich bin ja da jetzt jeden Tag auch im Büro unterwegs und jedes Mal, wenn so ein Chevy Troutman kommt, wenn du kommst, die freuen sich so dermaßen, so ehemalige Spieler zu treffen, und das ist echt schön. Und es ist auch schön, wenn ehemalige Spieler auch wieder zurückkommen so und Basketballspiele zu gucken.
Klar.
Finde ich toll. Wenn du nichts mehr hast, wir verweisen auf das nächste Heimspiel gegen... Ja, weißt du nicht, ne?
Villarban,
Aswell. Also auch eine spannende Mannschaft, die vielleicht auch Tony Parker mitbringen. Wer weiß. Also der wird nicht spielen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber.
Der hat beim letzten Mal behauptet, dass das französische Brot besser wäre als das deutsche Brot. Das kann doch nicht sein, oder? Entschuldigung.
Nilo?
Das glaube ich nicht, wobei
das Baguette,
ein gutes Baguette, aber dann ist ja die Aufgabe, also mein, ja, das ist ja kein Geheimtipp mehr in München, aber Julius Brandner, das schöne Sauerteigbrot immer, wenn er kommt, an VIP-Tisch zu stellen, dann ist er, glaube ich, überzeugt.
Na, wir müssen mal ein bisschen Arbeit leisten, ne?
Okay,
ja, das machen wir. Ja, cool, euch eine schöne Zeit da draußen, es hat mega viel Spaß gemacht, so ein paar Insights zu erfahren, und schön, dass du bald keine Krücken mehr hast, würde ich sagen.
Das ist das Ziel für 24.
Krückenfrei.
Krückenfrei. Gesund und krückenfrei.
Stellt euch vor, 8 Wochen Krücken, ey, fuck.
Damit du 2024 auch einen schönen Up and Under beibringen kannst, oder?
Das
wäre geil. Oder dieser One-Leg-Fadeaway, was du angesprochen hast,
den
noch
raus.
Nie gemacht
hast. Den hab ich.
Wenn du den hast, dann...
Ich schneide einen raus. Ich mache ein Highlight-Tape, okay?
Okay, wir freuen uns alle drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt und Anregungen habt, immer gerne auf Social Media, gerne mal, auch was ihr so mal hören wollt, könnt ihr gerne auch immer wieder an uns ranballern. Euch eine schöne Zeit, wie gesagt, und haltet die Daumen für weitere Heim- und Auswärtssiege unserer Mannschaft. Peace out.
Ciao.